Wir wollen uns wieder dem Wort Gottes zuwenden, im Bewusstsein, dass es das Brot des Lebens ist, dass der Herr dieses Wort bestimmt hat, unseren Geist zu nähren, uns aufzuerbauen in unserem Glauben, aber auch um das Evangelium in unser Herzen zu bringen und die Herrlichkeit des Evangeliums. Wir wollen also heute den Kolosserbrief aufschlagen. Das ist im Kapitel 1 und dort die Verse 24, ab Vers 24 lesen, bis Kapitel 2, Vers 4. Oder 2, Vers 6 lesen wir mal. Kolosserbrief, Kapitel 1, ab Vers 24. Jetzt freue ich mich in meinen Leiden, die ich um euretwillen erleide. Und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an Bedrängnissen des Christus aussteht, um seines Leibes willen, welcher die Gemeinde ist. Deren Diener bin ich geworden, gemäß der Haushalterschaft, die mir von Gott für euch gegeben ist, dass ich das Wort Gottes voll ausrichten soll. Nämlich das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Dafür arbeite und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt, mit Macht. Ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich um euch und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben, welchen großen Kampf ich habe um euch und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben, damit ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Das sage ich aber, damit euch nicht irgendjemand durch Überredungskünste zu Trugschlüssen verleitet, denn wenn ich auch leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und sehe mit Freuden eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm, Entschuldigung, ich muss Vers 7 noch dazu lesen, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid und seid darin überfließend mit Danksagung. Wir wollen noch einmal den Herrn um seine Hilfe bitten. O Herr, wenn wir nun zu dir kommen, um über dein Wort nachzudenken, so wissen wir, dass das Wort von dir redet und dass es das Wort und dass es Worte ewigen Lebens sind. Du hast gesagt, dass wir dieses Wort empfangen haben, damit wir mit dir Gemeinschaft haben und mit allen Heiligen und damit unsere Freude vollkommen ist. Wir bitten dich, darum gib uns empfängliche Herzen, gib uns Glauben, dass wir dein Wort aufnehmen. Und bringe unser Denken und unser Handeln, unsere Wertmaßstäbe in Übereinstimmung mit diesem deinem Wort. Wir bitten dich, dass du selbst kommst, um jeden Mangel, jede Diskrepanz zu beseitigen und uns hineinzuführen in den Reichtum deines Geheimnisses, wie wir es gelesen haben. Wir können das nicht aus uns. Und du siehst, wie viele Dinge uns ablenken und ablenken können, sodass wir das vom Nebensächlichen gefangen und weggezogen werden. Darum komm auch hier und hilf uns auf. Gib uns die Konzentration, gib uns die Weisheit, gib uns die Belehrbarkeit. In besonderer Weise bitten wir dich, komm, gib uns das Werk deines Heiligen Geistes in unserer Mitte. Und du kennst auch die, die dich nicht kennen. O Herr, komm du durch dein Wort und sprich, es werde Licht. Damit dein Licht das Herz erleuchtet und sie die Herrlichkeit deines Sohnes sehen und errettet werden. Amen. Oh, danke. Ja. Ist besser. Da kamen in russischer Sprache, wurden so Papiere bekannt unter dem Namen Die Geheimnisse der Weisen aus Zion. Das war sozusagen ein gewisses Verschwörungspapier, so wird es genannt, womit als sozusagen als Programmpapier, wie man zur Weltherrschaft kommt. Nun, diese Woche hörte ich von jemandem, der Mitglied einer Loge wurde. Und in dieser Loge und in seinem Prozess der Mitgliedschaft in diese Loge musste er vorher gewisse Riten durchlaufen. Und das Besondere, dass dieses seine Mitgliedschaft prägte, war die Ehre, die er darin gefunden hat, Teil dieser Loge zu werden, und die Feierlichkeit, mit der die Loge ihn aufgenommen hat. Er musste dann auch gewisse Eide leisten und gewisse Voraussetzungen erfüllen. Und der Logenleiter sagte, wir sind eine Bruderschaft. Uns vereint das gleiche Ziel. Und da habe ich nicht weiter zugehört, aber ich weiß, dass man bei manchen Zutritten versprechen muss bei seinem Leben, man legt sich in ein Grab und verspricht bei seinem Leben, dass man die Ideale und die Ziele der Loge über jedes eigene Ziel setzen wird. Das heißt, das Ideal, das sie verkörpern, ist höher anzusiedeln als die politische Zugehörigkeit und als die religiöse Zugehörigkeit und als jedes persönliche Interesse. Alles wird dem unterworfen mit einem Eid. Wir sehen in diesen Dingen nichts anderes als ein satanisches Imitat. Ob klein oder groß, gewichtig oder weniger gewichtig, es imitiert etwas von der Herrlichkeit. Hier wirkt Satan, eine Imitation dessen, was Gott bestimmt hat für seine Gemeinde. Karl Marx hat irgendwann ist auch in Kontakt gekommen mit dem Satanismus, obwohl er vorher ein Bekannter, ein Gotteskind zu sein. Und er sagte aber zu seinen Freunden, ich weiß, ich komme in die Hölle. Ich weiß, ich komme in die Hölle. Aber ich will wenigstens so viel wie möglich mitnehmen. Ihr merkt, er wusste, sein Ziel ist zum Scheitern verurteilt. Er wusste, da ist ein Gott, der dem allen ein Ende setzen wird. Und dennoch hielt er fest an seinen gottlosen, bösen Zielen. Hier lesen wir auch von einem Geheimnis. Und wir merken in diesem Text mehrmals, dass Paulus von einem Geheimnis spricht. Zweimal spricht er von einem Geheimnis. Und er zeigt die Inhalte dieses Geheimnisses. Aber dieses Geheimnis ist nicht so wie die Geheimniskrämerei vieler Logen, sondern dieses Geheimnis, sagt er, ist ein Geheimnis Gottes. Und dieses Geheimnis hat Gott offenbar gemacht. Und dieses Geheimnis hat Gott seinem Volk offenbar gemacht, seinen Kindern. Das heißt, er will, Gott will, dass seine Kinder einen Einblick haben in dieses Geheimnis. Er sagt uns, dieses Geheimnis war von Zeiten an verborgen. Schaut doch mal einfach in den Text hinein, worum es hier geht. Er sagt hier, Vers 26, nämlich das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Er sagt, die Welt besteht schon lange. Und es gab viele Völker, viele Geschlechter. Es gab sogar die Offenbarung Gottes im Alten Testament. Aber er sagt, das Geheimnis, das Gott jetzt offenbar gemacht hat, also es ist nicht etwas Mystisches, wo wir dann rumkramen, sondern etwas, was Gott verhüllt hat, jetzt aber offenbar gemacht hat, seinen Heiligen. Gott wollte, dass seine Heiligen hineinschauen in seinen Plan, in seinen Ratschluss. Deswegen Vers 27, ihnen, den Heiligen, wollte Gott bekannt machen. Gott wollte etwas offenbaren, was sie nicht mal gesucht haben. Und jetzt kommt das Ausmaß dieses Geheimnisses, was alle Geheimnisse dieser Welt bei weitem übertrifft, was jedes Ziel bei weitem übertrifft, denn er spricht hier, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist. Was der Reichtum der Herrlichkeit, das sind Worte, die Paulus immer wieder benutzt, wenn es um Gott geht, weil er sagt, hier ist ein Reichtum, den ich nicht messen kann, den ich nicht rechnen kann, den kein Buch aufnehmen kann. Dieser Reichtum ist unergründlich. Und die Herrlichkeit ist so herrlich, dass es alles Herrliche, was wir kennen, bei weitem übertrifft. Wir hatten heute ganz kurz von der Verklärung Jesu und wir wissen, dass Petrus und Johannes und die Jünger, die bei der Verklärung dabei waren, sie sagten, er wurde so hell, seine Kleider wurden so strahlend, wie kein Bleicher auf Erden es machen kann. Also er wollte damit sagen, es war etwas, was wir vom menschlichen Dasein gar nicht kennen. So herrlich ist das, was wir an Christus gesehen haben. Und Petrus sagt es dann, wir haben ja die Herrlichkeit seiner Wiederkunft gesehen und er spricht davon, dass er sagt, Gott hat uns einen Einblick gegeben, wie überaus herrlich es sein wird, wenn der Herr kommen wird und seine Herrschaft aufrichten wird und mit welcher Herrlichkeit er wiederkommen wird, um sich alles zu unterwerfen. Also, das heißt, von dieser Herrlichkeit spricht er hier und dann sagt er, dieses Geheimnis, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist. Hier müssen wir die Perspektive von Paulus einnehmen, von vielen jüdischen Christen. Sie hatten die Verheißung, sie hatten das Alte Testament, sie hatten die Offenbarung. Sie hatten die Offenbarung Gottes in Herrlichkeit, dass die Vorväter standen am Sinai, der Berg brannte, sie hörten die Stimme Gottes, sie konnten es nicht fassen, was da vor ihnen geschah. Sie hatten die Stiftshütte mit den Opfern und die Vorausschattungen der Erlösung und all diese Dinge, Herrlichkeit. Aber was Paulus jetzt hier macht, er sagt, diese Herrlichkeit ist nicht einfach eine Herrlichkeit, die die Juden ausschließt, die das israelitische Volk ausschließt, sondern sagt, diese Herrlichkeit ist eine Herrlichkeit, die zu allen Heiden kommt. Das wollte er damit sagen. Er schließt nicht das eine gegen das andere aus, nur er wollte sagen, das, was wir nie glaubten, was für uns ein No-Go war, nämlich dass Heiden teilhaftig werden sollten, der Verheißungen und der Bündnisse, das werden wir gleich noch lesen, das hat Gott offenbar gemacht. Und dann fasst er das zusammen und wird sehr persönlich. Er sagt, euch Kolosser, da die ihr vorher nichts von dem wusstet, was Gott schon im Alten Testament offenbart wird, das ist es, was das Geheimnis beinhaltet, Christus in euch, Christus in euch. Er meint Christus im Menschen, Christus im Menschen. Christus nimmt Besitz von Menschen, Christus leuchtet auf im Herzen der Menschen, 2. Korinther 4. Der Mensch wird ein Tempel des lebendigen Gottes, 1. Korinther 6, Christus in euch. Aber er bleibt nicht dabei stehen, Christus in ihnen, sondern Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Dies ist die Verheißung. Christus in euch ist die Verheißung, ist die Sicherheit, ist die absolute Sicherheit, dass ihr Teilhaber eines Reiches seid, das keine trügerische Hoffnung ist, das kein Schein ist, das kein Imitat ist, sondern dass das Reich Gottes kommen wird und ihr Teilhaber dieses Reiches seid mit ewigen Verheißungen, mit einer Herrschaft, die nie aufhören wird. Er nimmt Bezug auf das, was Gott dem Daniel offenbart hat, nämlich, dass der eine kleine Stein von Gott gelöst wird und alle Reiche zerschmettert und einzig und allein besteht in alle Ewigkeit. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und deswegen geht er weiter und sagt, ihn verkündigen wir. Wir merken also, dass Paulus hier von etwas ganz Besonderem redet. Er redet hier von einem Geheimnis, das Gott offenbar machen wollte. Und wenn wir das jetzt anschauen in den Parallelstellen, dann sehen wir, dass er immer wieder darauf Bezug nimmt, dass es nicht nur im Kolosserbrief ist, sondern dass er immer wieder darüber staunte, diese Herrlichkeit zu sehen, aber dass er auch ein Anliegen hatte, diese Herrlichkeit zu verkündigen. Wir sehen, er verkündigt es den Kolossern und er sagt, ihr seid Teilhaber dieser Herrlichkeit. Und das ist meine Botschaft, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Er will also, dass sie darin gewiss sind. Damit will er es auch für uns, so wir Gottes Kinder sind. Vielleicht hier einmal ganz kurz die Frage. Wohnt Christus in dir? Ist Christus für dich das Herrlichste, überaus Herrlichste, was es im ganzen Universum gibt? Liebst du ihn? Im Petrusbrief schreibt Petrus genauso den Heiden, ihn liebt ihr. Ihn liebt ihr, obgleich ihr nicht gesehen habt. Über ihn jauchzt ihr mit überaus herrlicher und großer Freude. Und ihr wartet auf ihn. Das bestimmte das Leben eines Gotteskindes, eines Teilhabers dieses Geheimnisses und dieses Reiches. Wie steht es bei dir? Äußerliche Bekenntnisse sind wichtig, weil sie sagen, wenn sie übereinstimmen mit der innerlichen Haltung, aber entscheidend ist, dass es mein Herzensbekenntnis ist, zu dem Gott sein Amen sagt. Also schlagen wir jetzt auf Epheser Kapitel 3. Da redet er genauso vom Geheimnis und da führt er sogar noch ein bisschen mehr aus, was es bedeutete, ich lese ab Vers 1. Deshalb bin ich Paulus, der gebundene Christi Jesu für euch, die Heiden. Ihr habt ja gewiss von der Haushalterschaft der Gnade Gottes gehört, die mir für euch gegeben ist. Also, er hat eine Haushalterschaft, sagt er, dass er mich das Geheimnis durch Offenbarung wissen ließ. Was also der Mensch nicht durch Nachdenken, durch eigene Wissenschaft erkennen konnte, hat Gott offenbart. Deswegen ein Geheimnis, das Gott offenbart hat durch Offenbarung. Wie ich zuvor geschrieben habe, daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis des Christus erkennen, das in früheren Generationen den Menschenkindern nicht bekannt gemacht wurde. Also, er sagt, die vorigen Generationen kannten das nicht. Sie sahen es voraus, aber sie kannten es nicht, in dem, wie es jetzt offenbar gemacht wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist. Das nämlich, und jetzt Inhalt des Geheimnisses, das nämlich die Heiden, gemeint sind alle, die nicht Juden sind, die Heiden, Miterben und zum Leib gehörige und Mitteilhaber seiner Verheißung sind in Christus durch das Evangelium. Es ist wichtig, nur nebenbei, auch für alle, die eine starke Unterscheidung machen zwischen den Gläubigen im Alten Testament und den Gläubigen im Neuen Testament, hier genau hinzuschauen, was Paulus hier sagt. Er sagt nicht, dass die Heiden eine neue Gruppe bilden. Nein, er sagt, dass sie Mitteilhaber sind. Mitteilhaber, Miterben. Also, wem galt die Verheißung des Erbes? Abraham, Isaak, Jakob, David. Und er sagt, was sind die Heiden? Miterben. Sie erben zusammen mit ihm. Zum Leibgehörige und Mitteilhaber seiner Verheißungen. Mitteilhaber seiner Verheißung. In Christus wurden die Heiden, die vorher ausgeschlossen waren, Teilhaber der Verheißung. Durch das Evangelium. Das Evangelium kam zu ihnen und sagt, ihr, euch gilt nun die Verheißung allen, die an ihn glauben. Dessen Diener ich geworden bin, gemäß der Gabe der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, nach der Wirkung seiner Kraft. Mir, dem Allergeringsten, unter all den Heiligen ist diese Gnade gegeben worden, unter den Heiden, den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Er nimmt hier Bezug auf die Herrlichkeit der Erlösung und auf den Reichtum, zu der jeder kommt, der an Christus Jesus glaubt. Zu dem Reichtum der Verheißungen, die jedem gehören, der in Christus ist. Und alle darüber zu erleuchten, seht ihr, was sein Ziel ist? Und alle darüber zu erleuchten, welches die Gemeinschaft ist, die als Geheimnis von Ewigkeit her in Gott verborgen war. Hier spricht er wieder vom Geheimnis, er sagt aber, jetzt sollen sie alle erleuchtet werden. Das heißt, sie werden eingeweiht in Gottes Geheimnis, in Gottes Ratschluss, in Gottes Plan. Wie wichtig ist es also, dass wir als Gottes Kinder nicht blind sind für Gottes Geheimnisse, für Gottes Pläne, für Gottes Ziele, für den Reichtum der Erlösung, für das, was Gottes Agenda ist in dieser Welt, durch Christus, in Christus Jesus. Und dass wir nicht gleichgültig darüber sind, was Gott uns durch Christus geschenkt hat, sondern im Gegenteil, dass wir sehr vertraut sind mit diesen Wahrheiten, mit diesen Tatsachen, mit den Zielen Gottes. Nicht nur vertraut in dem Sinn, dass wir darüber reden können, sondern so vertraut, dass wir uns inwendig damit identifizieren und sagen, das ist mein Ziel, hierzu gehöre ich, das ist meine Hoffnung, das ist mein Teil, das ist meine Agenda, dafür kämpfe ich. Das werden wir gleich nochmal als Vorbild sehen, aber ich will es hier weiterlesen. Also, was das Geheimnis von Ewigkeit her in Gott verborgen war, der alles erschaffen hat durch Jesus Christus. Dieses Geheimnis ist nicht von irgendeiner kleinen Gruppe, nicht von einer Sekte, mächtig oder weniger mächtig, egal wie mächtig, es ist der, der Himmel und Erde geschaffen ist, von dem allmächtigen Gott. Damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde, die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde. Dieses Geheimnis, sagt er, soll offenbar werden, nicht nur durch seine Verkündigung, sondern durch die Gemeinde, durch die Kinder Gottes. Nach dem Vorsatz der Ewigkeiten, so hat es Gott beschlossen, den er gefasst hat in Christus Jesus, unseren Herrn. Das Folgende wäre auch noch wichtig, die Zeit lässt uns nicht auf alles eingehen. Wir wollen noch einmal im Römerbrief das Ganze anschauen. Römer Kapitel 16. Paulus hat das den Christen in Rom, die Herrlichkeit der Erlösung dargelegt. Und hier fasst er noch einmal das Ganze zusammen, auch mit dem Auftrag. Er fasst es eigentlich zusammen einem Segenswunsch für sie. Ich lese mal ab Vers 24, Römer 16, ab Vers 24. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Dem aber, der euch zu festigen vermag laut meinem Evangelium und der Verkündigung von Jesus Christus, wie? Gemäß der Offenbarung des Geheimnisses, das von ewigen Zeiten her verschwiegen war, das jetzt aber offenbar gemacht worden ist durch prophetische Schriften. Gott hat es aufgedeckt, Gott hat es offenbar gemacht. Das jetzt aber offenbar gemacht worden ist durch prophetische Schriften auf Befehl des ewigen Gottes, bei allen Heiden bekannt gemacht worden ist zum Glaubensgehorsam. Es ist interessant. Er sagt, Gott hat es in seinem Vorsatz bekannt gemacht, das Geheimnis haben nicht Menschen ergründet, sondern Gott gefiel es in seinem Ratschluss, dieses Geheimnis zu offenbaren durch Propheten, durch Apostel. Und dieses Geheimnis führt zum Glaubensgehorsam. Ihm, dem alleinweisen Gott, sei die Ehre durch Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Wenn wir jetzt nochmal weiter Texte aufschlagen würden, dann könnten wir zum Beispiel auf den Korintherbrief gehen und wir sehen, dass Paulus diese Wahrheit anwendet bei verschiedenen Missständen in der Gemeinde. Das Ehebruch in der Gemeinde. Und Paulus sagt, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des lebendigen Gottes ist? Was für ein Geheimnis. Dein Leib, ein Tempel des lebendigen Gottes, kannst du jetzt einfach so zur Unreinheit gehen? Sagt er, es geht nicht. Christus in euch. Und in der Gemeinde gab es Streit. Sie verteidigten sich gegen, sie stritten sich vor weltlichen Richtern. Und auch da in der ganzen Gemeinde gab es Unreinheit. Und Paulus sagt, wisst ihr nicht, dass ihr als Gemeinde ein Tempel des lebendigen Gottes seid, der in euch wohnt? Wenn ihr diese Verheißungen habt, was bedeutet es, ein Tempel des lebendigen Gottes zu sein? Es bedeutet, Teilhaber aller Verheißungen zu sein, Teilhaber der Wiederkunft des Herrn, Teilhaber, dass euch das Reich gehört und die Herrlichkeit, dass Gott an euch erfüllen wird, was er zugesagt hat, dass er euch den Himmel und die Erde unterwerfen wird. Wisst ihr nicht, dass ihr Engel richten werdet, sagt er? Darum reinigt euch, wie er rein ist. Er wendet genau dieses Prinzip immer wieder an. Und darum ist es so wichtig, dass wir verstehen, was es bedeutet, was Gott sich vorgenommen hat für seine Gemeinde. Die Gemeinde ist Träger dieses Geheimnisses. Die Gemeinde ist Verwalter dieses Geheimnisses. Die Gemeinde ist Verkündiger dieses Geheimnisses. Und sie soll es tun in Wort und in Tat. Durch das Evangelium, durch die Offenbarmachung, durch die Offenbarung dessen, wer Christus ist. Und während Paulus davon redet, spricht er von der Gemeinde als den Leib Christi. Auch das wiederum, wir sehen das im Text, hat eine große Bedeutung, weil er vorher gezeigt hat, wie herrlich Christus ist. Du bist nicht einfach Glied an irgendeinem Leib, nicht Mitglied irgendeiner Gesellschaft, nicht Mitglied einer Ortsgemeinde, reformierte Christen oder sonst wen, sondern Glied am Leib dessen, der herrlicher ist als alles, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind, dem, der Gott gleich ist. Das ist die Gemeinde. Wenn das nicht herrlich ist, dann bitte Gott, deine Augen zu öffnen für diese Herrlichkeit, damit diese Herrlichkeit dein ganzes Denken, dein ganzes Urteilen, dein ganzes Leben durchzieht. Und jetzt gehen wir zum zweiten Punkt, nämlich wir haben hier den Hauptverwalter dieses Geheimnisses oder den, den Gott als in besonderer Weise auserwählt hat, dieses Geheimnis offenbar zu machen. Aber er ist damit nicht einfach nur eine überragende Person, die wir bewundern können wie ein Idol, sondern er ist damit nichts anderes als die einfache Konsequenz dieses Geheimnisses, die uns alle betreffen sollte. Wir schauen hier auf Paulus und müssen eins festhalten, das ist die einzig angemessene Antwort auf die Offenbarung dieses Geheimnisses. Für dich und für mich, wenn wir Kinder Gottes sind. Gehen also zurück zum Kolosserbrief, Kolosser Kapitel 1. Schaut, was das mit Paulus macht. Ich freue mich in meinen Leiden, die ich um euretwillen erleide. Weil Christus in euch ist, sagt er, freue ich mich in meinen Leiden für euch. Wer freut sich, wenn er leidet? Er freut sich, weil er weiß, für wen er leidet. Das ist hier die ganz einfache Antwort. Warum freut er sich? Weil er weiß, dass sie Berufene Gottes sind. Er hat es vorher gesagt im vorigen Kapitel. Und er sagt, ich freue mich in meinen Leiden um euretwillen. Er hat noch eine zweite Begründung. Er zeigt eben, dass er teilhaben darf an den Bedrängnissen des Christus. Und dann zeigt er, warum das so wichtig ist, um seines Leibes willen. Er versteht und ihm ist vor Augen, dass Leiden für die Kolosser bedeutet Leiden für den Leib seines Erlösers, des erhöhten Christus, dem, der alles in allem erfüllt. Dafür leidet er. Er leidet nicht einfach für Menschen, für Thomas, Matthias oder wie sie auch immer heißen. Er leidet nicht für Kolosser, die Neigungen, Eigenschaften haben, die Charakterzüge haben, wo man Mängel findet. Er leidet nicht für eine Gemeinde, die er ermahnen muss und zurechtweisen muss. Er muss sie ermahnen, er muss sie zurechtweisen. Aber er sagt, das, was mein Leid so kostbar macht, ist, es sind Glieder am Leib des Herrn. Sie gehören zum Herrn. Das ist die Gemeinde. Es ist die Gemeinde des lebendigen Gottes. Darum sagt er, darum freue ich mich. Ich darf hier ein Opfer bringen. Es ist sozusagen der Heldenruf oder der Ruf eines Menschen, wo wir es kennen, ne? Der sich in eine Schlacht stürzt, weil er sagt, ich kämpfe hier für mein Vaterland und für meine Freiheit. Aber was ist das schon? Ich hatte diese Woche noch von dem Traoré aus Burkina Faso gehört. Die hatten versucht, ihn umzubringen, weil er für sein Land kämpfte. Und weil es nicht geklappt hat, wurde er unter Druck gesetzt. Und er sagte, ihr wolltet mich töten. Ihr wolltet mich töten. Das macht mich noch energischer, für diese Rechte zu kämpfen und zu streiten, sagt er. Das macht mich noch hingegebener, für mein Volk zu streiten. Und jetzt bin ich bereit, mein Leben für mein Volk zu geben. Das ist ein Mensch, der sagt, wie lange das überlebt, weiß ich nicht. Also ich meine, er kämpft für ein irdisches, vergängliches Volk, für seine Ziele. Aber mit dieser Hingabe, wo er nicht mal weiß, wie der Ausgang ist. Wir kämpfen für das Reich Gottes, für den König aller Könige. Und wir wissen, was der Ausgang ist. Wir haben sein Wort, wir haben die Verheißungen. Sollte unsere Haltung seine Haltung nicht bei weitem übertreffen? Schaut, das ist, was Paulus meint, wenn er sagt, ich freue mich in meinen Leiden. Und dann zeigt er, dass es um Bedrängnisse geht. Und er sagt, ich bin bereit, mich selbst zu geben. Denn er sagt, Vers 28, ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Er zeigt ja eine Passion, eine Agenda für ein Ziel, eine Hingabe. Und das wird dann zusammengefasst in seiner Haltung, Vers 29, dafür arbeite und ringe ich gemäß seiner wirksamen Kraft. Er sagt, und jetzt wird mein Leben bestimmt von diesem Kampf. Fragst du im Krieg nach deinem Recht zu schlafen, nach deinem Recht gut zu essen, nach deinem Recht zu feiern, nach dem gesunden Bett? Oder sagst du, nein, ich bin in der Schlacht. Das ist normal, dass ich auf einem Feldbett schlafe oder auf dem Feld schlafe oder dass ich nachts kein Bett habe, dass ich nicht weiß, was ich morgen essen werde, dass ich mein Leben hingebe. Liebe Gemeinde, wir sind im Krieg. Wir sind in der Schlacht. Wir streiten und er sagt, das ist, was ich tue. Ich kämpfe und ringe. Und das Wort für ringen, hatte ich letztes Mal schon gesagt, ist das Wort Agonie, was beinhaltet, ich kämpfe bis zum Tod. Ich kämpfe bis zum Tod. Warum? Für dieses Volk Gottes, für Christus, für sein Reich. Und das führt er weiter aus und stellt und sagt dann wieder, Kapitel 2, Vers 1, ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und die in Laodicea und alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben. Er sagt, das ist ein großer Kampf, das ist eine wahnsinnige Schlacht, eine Riesenschlacht. Warum streite ich? Warum streite ich dafür? Das Ziel ist, dass Sie, die Kolosser, erkennen, was die Herrlichkeit dieses Zieles ist, damit Sie sich einreihen in die gleiche Schlacht, in das gleiche Ziel, mit der gleichen Hingabe, mit der gleichen Bewertung. Hier ändert sich alles. Hier ändert sich Verlustrechnung, Gewinnrechnung. Sie wird nämlich neu bewertet nach den ewigen Prinzipien von Gott, so wie Gott es bewertet, wie die Ewigkeit zustimmen wird, wie du dann, wenn du verherrlicht wirst, zurückblickst und sagen wirst, Amen, Amen, es hat sich gelohnt. Ja, es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt, für den zu streiten, der sein Leben für mich gab, für sein Leib, für seine Gemeinde. Und das ist, was Paulus hier ausmacht, wenn er sagt, dafür arbeite ich auch und ich habe einen großen Kampf für euch. Und das sagt er dann weiter, und dann sagt er, welches Ziel er dann für sie hat. Denken wir kurz darüber nach. Jordan Peterson sagte mal in Bezug auf die Ehe, also es ging um Ehescheidung. Und da hat er einen ganz wichtigen Punkt, ich glaube, einen ganz wichtigen Punkt gebracht. Er hat gesagt, der Wert, den deine Frau für dich hat, wird dich dahin bringen, um sie zu kämpfen. Und nicht schnell zu sagen, dann scheiden wir uns halt. Das ist eine Frage des Wertes, ne? Welchen Wert hat sie für mich? Und dann geht er einen Schritt weiter und sagt, und wenn du für sie gekämpft hast und den Kampf gewonnen hast, wie viel mehr wert wird sie dir dann sein? Welchen Wert hat der Leib des Herrn für dich? Die Gemeinde. Es fängt ganz klein an, im Gebet. Im Dasein, in der Fürsorge, in der Opferbereitschaft, im Ertragen von schwierigen Charakteren. Im Vergeben. Was bin ich bereit, dem Bruder, der Schwester zu vergeben? Im Dienst. In der Selbstverleugnung. Welchen Wert? Bis wo sage ich, bis wo verleugne ich mich selbst? Oder wo sage ich, oder sage ich sehr schnell, das reicht, das lasse ich nicht mit mir machen? Es geht um den Leib des Herrn. Es geht um die Herrlichkeit des Reiches Gottes. Es geht um das Geheimnis, das von Ewigkeit her, von Weltzeiten her verborgen war und jetzt geoffenbart worden ist und das zusammengefasst ist mit dem herrlichen Satz Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Es geht um eine ewige Herrlichkeit. Und dann kommen wir zum letzten Punkt. Was ist das Ziel? Wofür kämpft er? Wofür ist er bereit zu leiden? Wofür gibt er sich so hin? Beziehungsweise, wie sieht das praktisch aus? Allgemein haben wir es gesagt, es geht um das Evangelium, es geht um Christus, es geht um den Leib des Herrn. Aber Paulus wird ganz konkret, wenn es um die Kolosser geht. Er zeigt, was sein wirkliches Anliegen für jetzt ist. Also das Ziel, das Endziel haben wir gesehen, wohin es führen soll. Die Hoffnung der Herrlichkeit, das ist das Ziel. Aber was beinhaltet das jetzt? Was muss er tun oder was ist wichtig für sie jetzt, damit sie in die Herrlichkeit eingehen? Und damit zeigt er, was Gott geoffenbart hat, was jetzt entscheidend ist für seine Heiligen. Und jetzt gehen wir nochmal zurück auf den letzten Abschnitt. Er sagt, Vers 22, was war das Ziel Gottes, nämlich die entfremdet waren, die Feinde Gottes waren, die jetzt versöhnt worden sind. Was ist Gottes Ziel mit ihnen? Vers 22, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Sie sollen zu Sie sollen in die Gegenwart Gottes gebracht werden, heilig, tadellos, unverklagbar. Nicht vor den Augen der Menschen, sondern vor dem Angesicht Gottes. Und dann sagt er, wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung. Merkt ihr? Er zeigt hier, dass das Festhalten an der Hoffnung notwendig ist, dass dieses Ziel erreicht wird. Und darum zeigt er die Herrlichkeit dieser Hoffnung, die unvergleichliche Herrlichkeit dieser Erwartungen, damit sie wirklich in dem wachsen, was Gott für sie bestimmt hat. Und das fasst er dann zusammen in dem, was er dann für sie tut, warum er so an ihnen handelt oder arbeitet, wie er es getan hat. Er sagt, ihn verkündigen wir, indem wir, es ist Vers 1, Vers 28, ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen, jeden Menschen lehren, in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Neben beides ist das Besondere des Evangeliums, dass der Mensch, der Apostel, selbst der Apostel, nicht entscheidet, wer es ist, wer würdig ist, sondern dass er sagt, das Ziel haben wir für jeden Menschen. Aber Kapitel 1 zeigt uns, dass er besondererweise sich hingibt für diesen Auftrag, wenn offenbar geworden ist durch das Eingreifen Gottes, dass Gott jemand herausgerufen hat aus der Finsternis und in sein Reich gesetzt hat. Nun, sagt er, erkenne ich, dass das ein Teil des Leibes ist wie ich, ein Teil des Heerlagers Gottes, ein Teil dieser derer, die die Hoffnung der ewigen Herrlichkeit haben. Und das bringt ihn nochmal dahin zu sagen, für sie gebe ich mein Leben. Für sie bin ich bereit, erschöpft zu sein. Für sie bin ich bereit, bis an die Todesgrenze zu gehen, wenn ich nur sie dahin bringen kann, wohin Gott sie bestimmt hat. Deswegen, darauf geht er dann nochmal in Vers 2 ein. Er sagt also, wofür kämpft er so? Was ist sein Ziel? Vers 2, damit ihre Herzen ermutigt werden. Damit ihre Herzen ermutigt werden. Das Wort kann man auch ersetzen, ermahnt werden. Die biblische Ermahnung ist zwar manchmal hart, soll aber immer zur Ermutigung führen. Wir haben heute so viele, in Anführungsstrichen, Propheten, die alles Mögliche über die Endzeit sagen. Und die haben auch sehr viel Zulauf. Man will immer wissen, was in der Zukunft ist. Leider ist das Ende immer schwarz, wie schlimm es sein wird. Jesus macht es anders. Jesus sagt auch, was kommen wird. Und er warnt die Jünger, und er sagt, habt Acht auf euch selbst, hütet euch, sie werden euch. Und er sagt, was alles kommen wird. Aber dann sagt er, erhebt eure Häupter. Er sagt dann, haltet Ausschau auf eure Erlösung. Jetzt ist der Herr nahe, eure Befreiung kommt, eure Erlösung kommt. Das ist, was er dann sagt. Und weiter, dann geht er sagt es ihnen, bevor er selbst von dieser Welt verworfen, gepeitscht, ausgepeitscht, verleumdet, ans Kreuz gehängt wird, getötet wird. Und er sagt, das habe ich euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Also nicht, damit ihr euch in dem Teufelskreis der Endzeitlehren gefangen seid, sondern damit ihr mich seht und Frieden habt, weil ihr habt, für euch ist der gleiche Weg bestimmt wie für mich. Ihr geht, ihr folgt mir nach, aber dieser Weg ist ein Weg durch Leid zur Herrlichkeit. Und merkt ihr, wenn ich ermutigt werden soll, dann brauche ich eine klare Sicht, was das Ziel ist. Wenn ich kämpfe, wird es sehr stark davon abhängen, welche Hoffnung ich habe. Wenn du deine Hoffnung aufgibst, wirst du aufhören, wirklich dich hinzugeben. Aber bist du überzeugt, dass deine Hoffnung gewiss ist, wirst du dich hingeben für die Sache. für die Sache, für die du kämpfst. Oh, diese Welt ist voller Hoffnungen. Und diese Hoffnungen haben keine Verheißung. Wir haben die Hoffnung, die ewige Verheißung hat. So gewiss wie der Herr Gott ist, so gewiss gehört das Reich seinen Kindern. Und wenn die Herzen ermutigt werden sollen, dann müssen die Blicke wieder ausgerichtet werden auf das Ziel hin, auf den Kommenden. Der Hebräerbrief musste zu solchen Christen reden. Am Anfang waren sie ermutigt, von da sagt er über sie, sie haben den Raub ihrer Güter mit Freuden hingenommen. Sie wurden enteignet und sie sagen, Herr, für dich ist das unsere Freude. Sie wurden misshandelt. Sie schämten sich nicht, Teilhaber der Apostel zu sein, zu sagen, wir gehören auch zu den Aposteln. Sie schämten sich nicht. Warum nicht? Sie wussten, für welches Reich sie stritten. Aber dann kam der Punkt, wo sie sich nicht mehr sicher waren, ob sich das lohnt. Wo das Leid dieser Erde für sie dominanter war als das Ziel, zu dem sie hingingen. Wo die irdischen Anfechtungen bestimmend waren für ihre Sichtweise, für ihre Hoffnung. Und ihre Kraft ließ nach. Und sie fragten sich, lohnt sich das? Soll ich nicht lieber zurückgehen in die Synagoge, in den Tempel? Soll ich nicht lieber aufgeben und wieder zum Alten zurückkehren? Und was macht der Hebräerbrief? Er zeigt ihnen, es lohnt sich. Noch eine kleine Weile, wie sehr, und der Kommende wird kommen und nicht verziehen. Dass ihre Herzen ermutigt werden. Schaut, das macht Paulus hier. Er zeigt die Herrlichkeit Christi, die Herrlichkeit des Geheimnisses Gottes, und das gemeint ist, des Planes Gottes mit seinen Heiligen und die Sicherheit, die sie haben, wenn Christus sich in ihnen offenbart hat, ist die Hoffnung der Herrlichkeit gewiss, damit ihre Herzen ermutigt werden. Jetzt kommt der zweite Punkt. Er sagt, in Liebe zusammengeschlossen. Sie brauchen nicht nur das gleiche Ziel, sondern sie brauchen auch eine Einheit für das gleiche Ziel. Diese Einheit ist die Einheit der Liebe. Die Liebe der Kinder Gottes zueinander. Die Fürsorge der Kinder Gottes füreinander. Ich habe das vorher nicht gesagt, weil es hier nochmal so deutlich wird. Warum ist Paulus bereit zu leiden? Warum gibt er sein Leben hin? Weil er die Gemeinde liebt. Weil er die Gemeinde liebt. Er liebt das Volk Gottes. Und manchmal redet Paulus von der Liebe zu den Heiligen so, dass man merkt, dass er um der außergewöhnlichen Gotteskraft darin wusste. Er wollte damit sagen, dass ich euch liebe in einer Liebe, wie sie nur Christus Jesus kennt, hat seinen Ursprung nicht in mir, sondern dem Wirken des Heiligen Geistes. Gott gibt eine Liebe, die menschliche Liebe bei weitem übertrifft. Und daher, sagt er, weiß ich, dass wir den gleichen Herrn haben, das gleiche Ziel haben, zum gleichen Volk gehören, Brüder und Schwestern sind in dem Herrn. Und jetzt, aber wenn er das eben sagt, dann weiß er, dass auch die Kolosser in dieser Liebe wachsen müssen. Diese Liebe ist notwendig. Also es ist notwendig, dass sie in der Hoffnung gestärkt sind. Zweitens, es ist notwendig, dass ihre Liebe zueinander solch eine Festigkeit hat, so klar ist, so hingegeben ist, dass sie einander ermutigen, dass sie einander stärken, dass sie einander aufhelfen. Im Thessalonicher Brief zeigt er, was diese Liebe bewirkt. Ich will euch das einmal zeigen. Das ist in 1. Thessalonicher 3. Was diese Liebe bewirkt. Vers 12. 1. Thessalonicher 3, Vers 12. Er sagt, euch lasse der Herr wachsen und überströmend werden in der Liebe zueinander und zu allen, gleich wie auch wir sie zu euch haben. Merkt ihr? Diese Liebe, sagt er, soll wachsen und zunehmen und überströmend werden, zu jedem Einzelnen. Das sagt man in Kapitel 2, dass die Liebe jedes Einzelnen jedem gegenüber zunimmt. Aber dafür betet er. Und er sagt, diese Liebe haben wir zu euch. Wozu ist das wichtig? Damit er eure Herzen stärke und sie untadelig seien in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Gott hat bestimmt, dass du Glied bist am Leib des Herrn, damit wir als Glieder des Leibes einander dienen, damit wir das Ziel erreichen, das Gott für uns bestimmt hat. Die Liebe ist entscheidend. Die Liebe ist entscheidend. Durch die Liebe wirst du ein Diener und durch die Liebe bist du empfänglich für den Dienst. Die Liebe ist das Band, durch das der Dienst zueinander zum Segen wird. Daher sollten wir genau dafür beten. Also in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden. Mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden. Hier sind wir bei Punkt 1. Er sagt, Gott hat das Geheimnis offenbart. Er sagt, wofür arbeite ich jetzt, dass ihr klar wisst, was diese Hoffnung beinhaltet? Aber ich kann alles wissen. Und es hat keine Autorität in meinem Denken. Mit völliger Gewissheit bedeutet, diese Dinge sind für mich solch eine Tatsache, dass ich meine Entscheidungen darauf gründen kann, auch wenn man sie nicht sieht. Was macht der Noah? Er sägte Holz, er fällte Bäume, er sägte Holz. Wer einmal Holz gefällt hat und gemacht hat und Bretter gesägt hat, der weiß, dass es sehr mühsam ist. Das macht er jahrzehntelang und baut eine Arche. Warum? Völlig überzeugt, dass wenn Gott gesagt hat, dass eine Flut senden wird, diese auch eintrifft. Merkt ihr die Gewissheit? Er wusste nicht nur, Gott sendet eine Flut, sondern diese Gewissheit war eine tägliche Kraft bei allen Entscheidungen. Es war so im Vordergrund, dass selbst der schönste Sonnenschein, das herrlichste Wetter, ihn nicht abhalten konnte, weiterzubauen. Er musste weiterbauen, weil er überzeugt war, von Gottes Furcht getrieben war, dass der Tag des Gerichts kommt, wie Gott es gesagt hat. Ich glaube, das ist, was Paulus meint, wenn er sagt, in völliger Gewissheit. Sie sollen wissen, was der Inhalt der Erlösung ist, aber dieser Inhalt soll so präsent sein, dass es sie in allen Dingen bestimmt, in ihren Entscheidungen bestimmt, in der Zeiteinteilung bestimmt. Machen wir es praktisch. Im Umgang mit den Medien bestimmt. In den Opfern, die sie bringen oder geben, bestimmt. In dem Tragen von Unrecht bestimmt. In der Hingabe zum Gebet und zum Bibellesen bestimmt. Denn wenn diese Dinge wichtig sind, also wenn es darum geht, das Geheimnis zu erfassen, dann muss ich mich mit der Offenbarung des Geheimnisses beschäftigen. Lies. Vergleiche, bitte Gott, deine Augen zu öffnen. Aber wenn du weißt, dass diese Dinge nicht einfach nur in deinen Kopf hinein müssen, sondern Realitäten werden müssen, auf die dein Glaube sich gründet, dann wirst du dahin kommen, wie wir es im Psalm 119 gelesen haben. Du betest. Du denkst darüber nach und bittest Gott, dass er diese Wahrheiten so in dein Herz hineinbrennt, dass du in völliger Gewissheit des Glaubens deine Entscheidungen triffst. Darum verwirfst du Neid. Darum verwirfst du die Hure. Darum verwirfst du den Gewinn. Darum verwirfst du das Leben dieser Zeit und den Nutzen, den es dir jetzt bringt. Darum vergibst du. Darum liebst du. Darum hältst du fest. Darum suchst du die Gemeinde. Darum dienst du. Darum verleugnest du dich selbst. Warum? Es ist es wert. Völlig überzeugt bist du dann, wenn Gott diese Wahrheiten zur Grundlage all deiner Entscheidungen gemacht hat. Darum kämpfst du dafür, darum opferst du dich dem hin, was Gott für dich bestimmt hat. also in der völligen Gewissheit, im Verständnis bereichert werden zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes und des Vaters und des Vaters und des Christus. Und wie schön ist der Abschluss hier, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Du findest, sagt er, nichts Vergleichbares im ganzen Universum. Du findest nichts Herrlicheres als da, bei Christus. Warum suchst du woanders? Warum beschäftigst du dich so mit Nebensächlichkeiten? Warum willst du woanders Erfüllung finden? Hier ist alles. Alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Suche Christus. Erkenne ihn. Bitte Gott, deine Augen zu öffnen für die Herrlichkeit seines Ratschlusses in Christus und wie er all das vollbracht hat und wie er den Preis bezahlt hat, damit du Teilhaber dieses Geheimnisses bist, Teilhaber dieser Berufung und nicht nur Teilhaber, sondern damit du zu dem Reich gehörst, wo er selbst die Garantie übernommen hat, dass deine Hoffnung nicht zuschanden wird. Amen.